Zeitweise setze ich mich mit interessanten Personen in meinen Podcasts zusammen, wo ich mir denke, sie können euch in irgendeiner Form inspirieren, motivieren und nachhaltig etwas Positives bringen, um euer Leben positiv zu beeinflussen. Auch hier geht es um die drei Bereiche Training, gesunde Ernährung und positives Mindset. Und heute habe ich einen wirklich ganz speziellen und inspirierenden Menschen bei mir, nämlich Richard Staudner. Was Richard Staudner macht, wofür er bekannt ist und wie er auch dir helfen kann, wo du von ihm profitieren kannst, das erfährst du alles in dieser wirklich sehr packenden und interessanten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hier bist du genau richtig, wenn es um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und ein positives Mindset geht. Mein Ziel ist es, mit meinen Podcasts, Videos und Beiträgen im Social-Media-Bereich dein Leben nachhaltig und positiv zu beeinflussen. Ich bin überall als Coach Peter Burianek zu finden, Personal Trainer, Online-Coach und Motivator. Wenn du mir noch nicht folgst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn auch du mir ein Abo hier lässt, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge im Gespräch mit Richard Staudner. So, ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir, nämlich Richard Staudner. Wer kennt ihn nicht? Eine Koryphäe im Biohacking, eine Koryphäe im mentalen Training, aber es gehört viel mehr dazu, habe ich schon von ihm erfahren. Aber ja, für alle, die ihn nicht kennen, stell dich mal selber vor. Hallo Richard.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und dass wir zwei uns wiedersehen, nachdem wir eine wirklich lange Karriere quasi hatten, haben uns schon wirklich lange kennen, wirklich beruflich, ne? Also gemeinsam Ausbildung gemacht haben mit 15. Also wirklich lange, ja.
Aber nicht zum Personal Trainer.
Genau, was ganz anderes, also kaufmännisch. Aber es hat mich dann viele, viele Jahre später in die Richtung des Personal Trainers verschlagen. Das heißt, zuerst CrossFit. Ich habe eine CrossFit-Box aufgemacht, habe dann jahrelang, ich glaube 8 Jahre lang CrossFit-Einheiten gegeben, 3 Gyms aufgebaut und habe dann irgendwann einmal alles abgetreten und habe dann mit One-to-One weitergemacht. Das heißt tatsächlich nur noch im Bereich Personal Training und dann irgendwo relativ stark den Zweig Leistungssport für mich entdeckt. Das heißt auch viel im Kampfsport gemacht, im Fußball, im Tennis, im Skifahren war eine Zeit beim ÖSV. Also verschiedenste Sachen in die Richtung. Und 2020 dann auch diesen Part nach vielen Jahren auf den Nagel gehängt und seitdem würde ich sagen, nenne ich mich den Performance Optimizer. Das heißt, ich habe mich darauf spezialisiert, Menschen, die das wünschen, und da gibt es schon mal einen großen Unterschied, weil es gibt auch Menschen, die das nicht wünschen, von einem normalen Performer zu einem High Performer zu machen. Also im Bereich eben Kognitives, Mentales würde ich weniger sagen, weil das hat so diesen Mentaltrainer-Touch, das bin ich ja nicht, sondern kognitive Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Langlebigkeit. Ich beschäftige mich stark mit Biomarkern und mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Ernährung und sowas. Also habe da so einen gewissen Zweig für mich entdeckt, der vorher in Österreich dieser Art, glaube ich, nicht da war. Das ist ein bisschen ein amerikanisches Modell, kann man sagen. Was Neues. Performance Optimization, sagt der Ami dazu.
Bevor wir zur Optimierung der Performance gehen und zum Biohacking, möchte ich nochmal ganz am Anfang zurückgehen, weil ich hatte es letzte Woche erst, wie man raus aus der Opferrolle war mein Thema letzte Woche im Podcast. Ja. Und ich kenne ja Personen, die jahrelang über den eigenen Job raunzen, wie man in Österreich sagt, die aber nichts verändern wollen oder nichts verändern können. Du hast quasi alles verändert, vom normalen Verkäufer im Elektrohandel. Hast du gestartet mit dem eigenen CrossFit-Studio? Wie kommt es dazu? Und erstens, wie kommt es auf die Idee? Und zweitens, wie schafft man es, ein Studio zu eröffnen?
Das ist eigentlich eine gute Frage, weil das ist echt so, von von einem Angestelltenverhältnis über 13, 14 Jahre, fast 15 Jahre, zu einem Selbstständigen, zu einem Unternehmer zu werden, ist in Österreich ein Riesenschritt für die Österreicher. Und die Österreicherinnen sind jetzt nicht so, wir sind ja kein selbstständigen Land, wir sind jetzt nicht Amerika. Das ist jetzt keine Wertung, das ist halt einfach so. Ja, das ist, bei uns ist man gerne angestellt, weil das halt Sicherheit gibt. Und irgendwann, und ich habe mir gedacht, ich werde nie selbstständig sein, das interessiert mich nicht. Und irgendwann haben wir gedacht, ich habe keine Lust mehr im Angestelltenverhältnis zu sein. Und ich war dann schon bei Baumax, habe da die Werbung für Digitalbereich und Eventmanagement und sowas geleitet. Also hat auch wirklich einen coolen Job mit Mitarbeitern und sowas. Aber ich habe halt gespürt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und einer meiner Leitsprüche ist halt auch wenn es abgedroschen ist und wenn es von Tausenden verwendet wird, ist Carpe Diem, nutze den Tag. Also das heißt, da wirklich jeden Tag was versuchen zu verändern, an sich selbst oder an der Gesellschaft oder am System oder an der Gesundheit anderer Menschen. Und mit 30 habe ich dann gesagt, pfeif drauf, Dezember gekündigt, Mai Gym aufgesperrt. Das heißt, da ist dann wirklich ratzfatz gegangen, hatte auch Troubles dazwischen mit Finanzierung und sowas, weil ich gedacht habe, ich stemme das einfach so. Hat nicht funktioniert und die Bank zu mir gesagt hat, naja, ohne Sicherheiten gibt es keinen Kredit. Also das heißt, als Angestellter hätte ich ja locker jeden Kredit bekommen nach 15 Jahren Arbeit und Führungskraft. Also habe da wirklich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. War Jungunternehmer, habe da noch, also versucht auch dann auch noch Gelder reinzubekommen als Jungunternehmer und sowas. Also war wirklich eine schwere Zeit, aber ich bin halt auch kein Typ, der halt Dinge, die er gern hat, aufgibt. Also das mache ich halt nicht. Wenn ich etwas nicht mehr mag, dann löse ich mich leicht. Aber wenn ich etwas wirklich gerne mache und gerne habe, dann gebe ich es nicht auf und dann möchte ich dort auch wirklich richtig gut sein. Und CrossFit war für mich so das erste selbstständige Projekt, wo ich auch viel, viel bezahlt habe. Also nicht nur monetär, sondern auch emotional und von der Erfahrung. Also die erste Firma, da machst du halt einfach alles falsch. Und hat auch niemanden, mit dem ich reden konnte drüber, der mir Tipps geben konnte dahingehend. Ich hatte in meiner Familie, nur mein Bruder war der Einzige, der immer selbstständig war, aber halt mit anderen Unternehmungen. Und so in dem Bereich, ich kannte niemanden. Also es war wirklich schwer. Es war extrem geil. Es war eine wirklich sehr geile Zeit, aber sie war sehr schwer und prägend. Und ich würde es jetzt aber überhaupt nicht anders machen. Mhm. War die beste Entscheidung. Ich mache jetzt den geilsten Job der Welt. Also vielleicht gibt es irgendwo noch einen geileren, wenn du jetzt, keine Ahnung, also für mich jetzt nicht, also Astronaut, keine Ahnung, aber nein.
Ja, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, muss man die wieder arbeiten.
Genau, aber du hast im Prinzip ein ähnliches, wir haben ja tatsächlich bei derselben Firma gearbeitet, die gibt es ja nicht mehr, nieder mehr, als Verkäufer, Fotokaufmann gelernt, den Beruf gibt es nicht mehr. Das heißt eigentlich, existieren wir ja nicht mehr.
Richtig, ne? Richtig. Ja.
Lauter Lehrabschlussprüfung existieren, na Spaß, aber man kann aus allem, aus jeder Situation eine Veränderung stattfinden lassen. Man muss es sich nur trauen und nur tun. Das heißt, man muss einfach nur den ersten Schritt machen. Und da tue ich mir halt wirklich leicht. Ich habe ein bisschen eine Risikofreude. Das heißt, wenn ich mir denke, morgen könntest du das machen und das könnte dieses Ergebnis liefern, dann tue ich es einfach. Mhm. Und das war wahrscheinlich der größte, macht das meine Persönlichkeit aus. So eine dopaminärge Persönlichkeit, so eine antriebsstarke, die halt wirklich auch gerne Gas gibt. Können Sie mir auch niemals vorstellen, nicht zu arbeiten. Ich war bei einer Osterfeier letztens und eine Verwandte sagt zu mir, ich sage, wie ist in der Arbeit? Und sie, naja, weißt du. Ich sage, ja, aber du magst doch deine Arbeit. Und sie sagt, ja eh, aber wer will denn wirklich arbeiten? Und es war Sonntag und ich sage, naja, ich bin heute um 5 aufgestanden, dass ich an mein Buch schreiben kann. Also ich liebe es, I like it. Und sie sagt, na, würdest du nicht lieber nichts machen, also wenn du es dir wirklich aussuchen könntest? Dann sage ich, das ist mit meiner Persönlichkeit nicht vereinbar.
Ja, aber es gibt halt solche Menschen. Aber ich verstehe es voll und ganz, ja.
Ja, absolut. Aber die CrossFit-Zeit ist für mich vorbei, war eine geile Zeit. 8 Jahre habe ich 3 Gyms aufgebaut. Ein Brand davon gibt es sogar noch, die CrossZone oder XFit oder wie immer sie sich jetzt nennen. Und war für mich eine fantastische Lehrzeit. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt und Spaß gehabt und ein Gym geführt. Das war halt für mich schon etwas, wo ich dachte, wow, ein Gym führen, weißt du. Aber das, ja, ist Vergangenheit. Würde ich nie wieder machen. Gym aufmachen. Never ever. Das weiß, glaube ich, heute jeder, der mal in der Situation war, dass das, da brauchst du einen langen Atem.
Ja, okay. Du hast dich dann weiterentwickelt, hast auch weiterhin Personal Trainings gemacht, 1:1.
Genau.
Und die dann auch nicht mehr?
Ja, 2020. Ja. Ja, 2020 habe ich aufgehört damit. Das hat aber mit der Pandemie nichts zu tun gehabt, sondern die ist gekommen. Und ich hatte so auf einmal urviel Freizeit, weil ich war halt immer im Gym. Mhm. Habe halt mit 50% Leistungssportler, 50% Normalos trainiert. Und dann kam der erste Lockdown. Ich war zu Hause 2-3 Wochen und für mich war es mega. Alle haben geraunzt. Zuerst raunzt man, dass man arbeiten gehen muss, dann raunzt man, dass man zu Hause sein muss. Und für mich war es mega. Ich habe einfach auch so pragmatisch, wie ich bin, sogar auch darin das Positive gesehen. Das heißt, ich tue mir urleicht in Dingen das Positive zu sehen. Egal, was es ist, wenn was hin ist, wenn was verloren geht, ja, es gibt immer was Positives drinnen. Und diesen Moment, damals war es so, dass nach 3 Wochen Lockdown mein Sohn eine Herz-OP hatte, eine routinemäßige, die eskaliert ist. Das heißt, ich kann mich genau erinnern, ich bin in einer Meditation gesessen zu Hause, Handy war abgedreht, habe die Meditation fertig gemacht, das ging mir richtig gut, das ging mir echt gut zu der Zeit. Und dann habe ich mein Handy wieder aufgedreht und die Mutter von meinem Sohn, meine Ex, hat mir geschrieben, also die Worte, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Also da wird man jetzt gleich ganz anders. Und dann kam halt ein ziemlich langer Text über das, was gerade passiert ist im Spital. Also das heißt, aus der Routine wurde ist es halt wirklich eskaliert. Das heißt, mit Herzstillstand also die Kurzfassung ist 3 Wochen Intensivstation, Herzstillstand, Schlaganfall, Herzschrittmacher, da war dann alles. Ne? Bis hin zu 2 Wochen Tiefschlaf und man weiß nicht, wer da aufwacht. Ne? Das heißt, das war so ziemlich der stärkste Impuls in meinem Leben, der jemals passiert ist. Davor, ich habe meinen Vater beim Sterben begleitet, das heißt, das war auch ein starker Impuls, aber nicht so stark. Und das heißt, das hat wahrscheinlich die größte Veränderung in meinem Leben gebracht. Und ich habe dann nie wieder eine PT-Stunde gegeben, außer für Alexander Rakic, den ich jetzt noch immer wieder physische Coachings auch gebe. Aber wir haben im Team noch 2 andere Coaches, Performance-Coaches, die das mitmachen, also für Fitness und für Kondition. Aber ich habe dann das ganze Jahr mich um meine Familie, meinen Sohn gekümmert. Er war ja ein halbes Jahr in Reha und im Rollstuhl und alles Mögliche. Also es war doch eine taffe Zeit. Ja. Und ich habe dann gewusst, ich muss jetzt etwas verändern. Ja. Und ich wollte, bevor das alles passiert ist, haben wir gedacht, hey, erster Lockdown, cool. Schreibe jetzt einfach ein Digitalprogramm fürs Fitnesstraining. Habe schon das Programm zusammengeschrieben und sowas. Und auch das ist gestorben. Und jetzt, erst dieses Jahr, habe ich das wieder aufgegriffen und digitalisiere mich jetzt mit meinem Coaching.
Okay.
Aber 2020 habe ich die letzte PT-Stunde gegeben und danach habe ich gewusst, da gehe ich nie wieder zurück. Ich will nie wieder auf der Fläche im Gym stehen. Ich will es nicht mehr. Fragen mich nicht, warum. Es fühlt sich für mich einfach nicht mehr richtig an. Und ich mache das jetzt ausschließlich. 80% meines Coachings ist digital, weil meine Leute bis Saudi-Arabien und England überall sind auf der Welt. Und 20% meine wichtigsten Kunden, die ich treffe, wo es ein persönliches Verhältnis gibt, der Masters of Dirt CEO, Raf Kamora und sowas, also Leute, wo ich sage, wenn der was braucht, dann bist du halt dort, das ist dein Job. Ne? Und den Rest versuche ich halt digital zu machen, online zu machen. Also eine gravierende Veränderung, inhaltlich, strukturell, in jeglicher Hinsicht. Aber
hat es nichts damit zu tun, wegen deinem Sohn damals mit der Herz-OP oder was, dass du sagst, okay, ich möchte immer erreichbar sein, falls wieder mal was passiert?
Bist im Gym genauso. Die Leute haben eh die ganze Zeit ihr Handy mit und so. Also ich wohne 10 Minuten von ihm entfernt hier. Mhm. Er ist jetzt 16, es geht ihm sehr gut, aber er hat sein Handicap natürlich. Aber ich mach mir jetzt keine Sorgen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin so tough. Das war ich früher. Ja, aber blockieren und tough sein sind 2 verschiedene Sachen. Emotionen blockieren oder tough sein sind 2 verschiedene Sachen. 2020 habe ich angefangen, diese Emotionen anzunehmen und sie nicht mehr wegzuschieben und zu sagen, das Kind ist krank, okay, aber ich gehe jetzt arbeiten. Das habe ich halt dann nicht mehr gemacht. Und ich habe es dann wirklich genommen, ich habe es voll genommen, die Emotionen. Weil 2018, 2008 war das ja schon einmal, wir haben ja das schon einmal durchgemacht mit ihm, mit einem Jahr. Und da habe ich das komplett blockiert und war halt Manager. Konnte ich nicht für das Kind da sein. Ja, ich war im Krankenhaus besucht und so, aber es klingt jetzt so hart und es war auch hart. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass diese, das war einfach so, ich glaube, dass der Mensch sich so alle 10 Jahre neu erfindet, wenn er es zulässt. Und das war damals der Fall und das ist jetzt wieder für mich der Fall. Jetzt gerade stecke ich 2024 in einem riesen Umbruch, also beruflich extremst in einem Umbruch, auf den ich extrem feiere persönlich, wo ich mich, also extrem viel Arbeit und ich hoffe, dass ich da bald rauskomme, aber es macht mir extrem viel Spaß.
Der Weg ist das Ziel, oder? Sage ich immer.
Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich wäre froh, wenn ich dann bald mal ein Ziel erreiche, weil ich weiß halt auch, ein Buch schreiben zum Beispiel dauert 2 Jahre in etwa und ich bin im Juni, veröffentliche ich mein Buch und dann ist dieses Teilziel erreicht und ich klatsche in die Hände dafür, nicht weil ich mich darüber so sehr freue, das tue ich auch, sondern weil ich froh bin, dass es vorbei ist.
Ja, ja.
Weil du musst irgendwann, gehst du durch dieses Tal der Tränen, dass du sagst, fuck, Alter, ich habe 25.000 Wörter geschrieben, ich brauche noch mal 40.000. Und jetzt habe ich 73.000 Wörter geschrieben und ich weiß, ich muss jetzt aber diese 73.000 Wörter einmal komplett durchgehen, alles, was ich 2 Jahre lang geschrieben habe, und auf den neuesten Stand bringen und textlich korrigieren, inhaltlich korrigieren, weil was ich vor 2 Jahren geschrieben habe, vielleicht bin ich nicht mehr der Meinung oder würde es jetzt anders formulieren. Und da bin ich jetzt kurz vorm Ende. Das heißt, das geht in einer Woche ins Lektorat. Das Design ist fertig und so. Alter, ich bin echt froh, wenn das erledigt ist, weil es hat wirklich viel Energie gekostet. Ich stehe jeden Tag um 5:30 auf, dass ich 2 Stunden am Buch schreiben, arbeiten kann. ChatGPT und so. Ja. Also zeigt es mir ein ChatGPT-Buch, das eine tiefgründige Qualität liefert. Das, weil jetzt alle sagen so, ja, ich schreibe in 3 Wochen ein Buch. Ja, mach. Das ist ein PDF vielleicht, aber kein Buch.
Da bin ich ganz bei dir. Es ist ja genauso wie mit Büchern, die... Ich hatte auch diese App, wie heißt sie, wo du mit dem Hund spazieren gehst und ein ganzes Buch in 10 Minuten hörst, was ja eh ganz cool ist, aber es bleibt halt nicht hängen. Ja, und du kannst dich nicht so intensiv hineinfühlen, wie wenn du jetzt ein Buch liest, ist mir eh klar. Aber so ein Quickie, ich sage immer, ist der Unterschied wie ein Quickie. Und
ja, du könntest damit entscheiden, ob du dieses Buch lesen willst, weil der Grund, warum mein Job, warum mein Coaching funktioniert, ist Deep Learning. Mhm. Das heißt, alles, was wir tief machen, egal ob Deep Work oder beim Training genauso, nicht zwischen den Sätzen das Handy rauszücken und die Trainingsleistung dadurch verschlechtern, ist so. Und beim Lesen ist es dasselbe. Das heißt, ich kann mir mit dieser App in 15 Minuten das Buch erzählen lassen. Dann würde ich sagen, okay, cool, ich habe die Quintessenz erfahren. Ja, das funktioniert vielleicht gut bei Büchern wie The One Thing, weil das Buch, das 80 Seiten hat, das könntest du in einer Minute erklären. Das heißt, The One Thing, es geht darum, mach nur eine Sache und die Vollgas. Konzentriere dich nur auf dieses eine Ding, fertig, Buch erzählt, nice. Aber wenn du es liest, dann gehst du da deep hinein und du kriegst aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder dieselbe Information. Und irgendwann einmal nach 80 Seiten hast du es gecheckt. Und weißt, okay, fuck, so wichtig ist es. Und nicht, du hast recht, ist wichtig. Nein, es ist so wichtig. Also man muss das halt wirklich selber lesen. Und ich liebe Lesen, also das ist halt so, bin halt um 9 im Bett und lese.
Okay, du bist aber nicht nur um 9 im Bett, sondern du gibst auch ein Biohacking-Seminar, habe ich mir jetzt angesehen. Es ist dein erstes in diesem Ausmaß und du machst aus Performern High Performern. Mhm. Bevor ich auf dieses Biohacking-Seminar eingehe, ist jetzt der 0815 Otto Normalverbraucher oder Sabine Normalverbraucherin, wenn wir gendern heutzutage.
Ja, Sabine.
Ja, sind das auch deine Kunden und Kundinnen oder sagst du da, nein, ich grenze mich da komplett ab und mit denen kann ich nichts mehr anfangen oder sie nicht mit mir?
Meine 80% meiner Kunden sind ganz normale Menschen. Also jeder Mensch ist Performer. Ein Kind ist ein Performer. Das steht auf zum ersten Mal und versucht zu gehen und fällt wieder hin und irgendwann macht seinen ersten Sprung. Und wir zwei gehen ins Gym und wir verdienen nicht unser Geld mit Sport. Indirekt schon natürlich, durchs Coachen vielleicht, aber wir alle sind Performer. Das ist der Dirigent ist Performer, die Ärztin ist Performerin, der Pilot und der Student. Das heißt, so Retreats geben die Chance, dass man halt mehrere Leute, die halt nur einen gewissen Betrag zur Verfügung haben, um ein Coaching zu buchen, die haben dadurch die Chance, dasselbe zu genießen, was ein Raf Kamora oder ein Masters of the Earth Biker oder ein Alexander Rakic bekommt, komprimiert in ein paar Tagen zu einem Preis, den sie sich leisten können. Aber am Ende des Tages sind sie alle Performer. Und auch meine Mutter ist Performerin. Ja? Und die Frage ist halt nur, die Entscheidung zu treffen, will ich High Performer sein, jetzt egal ob Mann oder Frau und egal wie alt, dann muss ich halt die extra Meile laufen und ein bisschen mehr tun. Ja? Das heißt, ein bisschen mich fortbilden, ein Retreat besuchen eben zum Beispiel, Coaching buchen, Bücher lesen, Dinge ausprobieren, auf die Schnauze fallen und merken, was gut geht und was nicht gut geht bei mir. Aber ja, grundsätzlich ist so ein Retreat für jeden Menschen, der wissen möchte, was wirklich in ihm steckt und der so eine gewisse Transformation sucht und zu sagen, das können Sachen sein von regelmäßig krank sein und diesen Zustand verlassen wollen. Es kann auch sein, dass man sagt, eigentlich fühle ich mich ganz gut, aber ich fühle mich nicht fit. Es könnte auch sein, dass ich sage, eigentlich bin ich so wie du jetzt. Ich bin richtig fit, mir geht es echt gut, ich bin echt gut unterwegs. Ich mache schon sau viel Sachen, weil ich auch anderen in Podcasts folge, viel lese und mich austausche und sowas. Aber wo ist mein Optimum? Ja, das Maximum erwähne ich gar nicht hier, weil Maximum ja eher so ein Wort ist, das ich versuche zu meiden, weil Maximum bedeutet, dass ich immer so knapp vorm Limit bin. Das Optimum ist etwas, was ich eine lange Zeit gut halten kann. Ein Belastungslevel, das ich eine lange Zeit gut halten kann. Und das ist bei so einem Retreat, versucht man das zu finden für sich selber. Egal jetzt, ob im Eisbecken oder bei der Hitzetherapie oder bei den Vorträgen oder bei Morgenroutinen erlernen, was auch immer. Tatsächlich erzähle ich dort genau dasselbe, wie ich in einem Premium-Coaching erzählen würde. Da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Die Leute kriegen das ja sogar gratis in meinem Podcast. Ich tue nie Informationen zurückhalten, um irgendwo anders mehr Geld zu verdienen. Ja, ja. Weil ich es liebe, den Leuten was zu erzählen.
Aber es ist ja dann doch explizit für denjenigen anders. Du kannst nicht für 10 Personen dasselbe erzählen und es wirkt bei allen 10 gleich. Ja.
Ja, also wenn die Leute loslassen und aufmachen, dann geht das bis zu einem gewissen Grad schon ganz gut. Ist die Frage, was sie sich erzählen trauen. Mhm. Weil wenn du mit 10 Leuten in einem Raum sitzt, das hat auch der Vorteil von einem Retreat, du bist irgendwo abgeschieden, irgendwo anders, hier auf diesem Gutshof zum Beispiel. Das hat ein bisschen was von einer Inselsituation. Das heißt, die Leute wissen, okay, ich bin jetzt hier, ist der zweite Tag, ich weiß jetzt, wie die alle heißen und so, die sind alle ganz cool drauf. Okay, ich erzähle jetzt mal mein Problem. Das muss man auch können. Also ich war selber in Kärnten bei einem Retreat und habe am zweiten Tag in einer Situation mit 15 Menschen, die ich nicht kenne, nicht gekannt habe, wirklich gar nicht gekannt habe. Also ich kann ganz leicht aufmachen und habe sofort mein größtes emotionales Problem erzählt. Aber manche Menschen brauchen 10 Jahre, um das bei einem Therapeuten nach 100 Stunden rauszulassen. Das kann natürlich nicht jeder. Aber ich sage jetzt einmal, so Probleme wie, ich habe immer kalte Hände und kalte Füße, das ist ein Level, ein Problemlevel, wo die Leute sich in einem Retreat definitiv drüber reden dran. Ja, also ich kann ja auch nicht jedes Problem lösen, aber dieses Level, das geht schon in einem Retreat. Ja, und in One-to-One-Coaching mit Leuten, wo ein großes Vertrauen da ist, viel dramatischer werden die Themen dann nimmer.
Also ja, aber ich merke es ja bei mir auch, bei meinen Kunden und Kundinnen, dass ich mit der Zeit natürlich das Ganze intensiviert. Man lernt sich kennen mit Stunden, Wochen und so weiter, Zusammenarbeit. Und dann kommt doch die Wahrheit heraus, die man vielleicht die ersten 3 Wochen versteckt hat oder anders besprochen hat. Dieses Retreat dauert 4 Tage oder wie?
Ja, 4 Tage.
Okay,
ja.
Das heißt, es ist ja dann doch auch sinnvoll, wenn Menschen, die dieses Retreat besuchen, dann auch weiterhin dich als Trainer haben, oder?
So ist das Retreat nicht aufgebaut. Es ist so aufgebaut, dass die Leute daraus eine Toolbox mitnehmen. Mhm. Das heißt, sie kriegen 50% des Retreats sind theoretische Vorträge von mir auf Basis von Praxiserfahrung, auf wissenschaftlichen Daten und so weiter. Das heißt, sie sollen dort rausgehen und sagen, oh shit, so wichtig ist ein Sitting Break, also das heißt im Alltag bewegt zu leben, aufzustehen, die Pausen zu machen und nicht 7 Stunden im Büro durchsitzen. Was passiert mit meinem Stoffwechsel? Wie groß ist die Gefahr für Prädiabetes und Diabetes und so weiter? Also auf dieses Level gehen wir runter. Um das zu verankern und zu sagen, okay, ich muss Sitting Breaks machen. Gut, ich habe es gecheckt. Oder was bringt mir Kältetherapie? Und so, dass ich das, was bringt mir Sauna gehen? Hey, ich sagte, ich habe Leute in Vorträgen gehabt, wo ich über Sauna gesprochen habe. Und dann sagt einer, Moment, wie jetzt Sauna hilft bei Alzheimer? Sage ich, ja, und jetzt sind wir auf dem Level, dass du hier rausgehst und nie wieder aufhörst, Sauna zu machen. Weil das, mir ging es genauso. Ich habe einen Gentest gemacht, der hat mir gezeigt, ich habe ein dreifach erhöhtes Risiko, Alzheimer zu bekommen, im Vergleich zu dir zum Beispiel. Jetzt theoretisch, wir sind dein Profil nicht. Chris Hemsworth hat ein 12-faches erhöhtes Risiko, 10 bis 12-fach. Das heißt, es gibt 2 Genallelen, die wir von Mama und Papa geerbt haben und dann gibt es ein Hochrisiko- und Minderrisikoprofil. Ne? Und meins ist halt ein bisschen höher. Und das sind Sachen, die mir zu denken gegeben haben, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn du deinen Körper verlierst, ist nicht so schlimm. Weißt du, ich meine, ich kenne Leute, die sind super happy im Rollstuhl. Den Körper verlieren ist nicht so schlimm. Deinen Geist zu verlieren, ich glaube, das ist etwas, was mit dem viele Menschen echt, vor dem viele Menschen echt Angst haben. Und wenn es so ein schleichender Prozess ist, wenn du sagst, ich baue geistig ab, es entwickelt sich eine Krankheit. Mhm. Das ist schon was Menschen Angst macht. Und das ist etwas, mit dem ich mich stark beschäftigt habe. Ich schreibe auch meine Masterarbeit beim Studium über Alzheimer und die Prävention von Alzheimer. Das ist etwas, was in Österreich und in Deutschland und auf der ganzen Welt halt einfach im medizinischen Bereich, weiß ich nicht, einfach überhaupt komplett ignoriert wird. Das heißt, man versucht das immer noch medikamentös zu beleben, das Problem. Und jetzt sitze ich in einem Vortrag und erzähle über Alzheimer und Sauna und die Person sagt, wie jetzt, ich kann mein Alzheimer-Risiko mit Hitze senken. Sage ich, ja, ist so. Es gibt dort fantastische Studien, die zeigen, dass du dein Alzheimer-Risiko um 60% senken kannst, wenn du regelmäßig saunieren gehst. Und das war der Grund, warum ich 3 Monate gebraucht habe, um meine Freundin davon zu überzeugen, dass wir zu Hause eine Sauna brauchen. Weil dafür musst du 3-mal die Woche in die Sauna gehen. Das bringt nichts, wenn du alle 14 Tage eine Viertelstunde gehst. Du musst 2 bis 3-mal die Woche in die Sauna gehen für 20 Minuten. Du musst Ausdauertraining machen, deswegen steht da hinter mir ein Radergo. Der ist gekommen, wie ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Das heißt, der Typ geht dort raus und das Erste, was er macht, ist, er geht seiner Freundin auf den Sack. Nein, auf die Nerven in dem Fall. Weil er eine Sauna zu Hause haben will. Nein, er fängt an, in die Sauna zu gehen. Er hat das abgeschrieben gehabt, er hat gesagt, das macht meine Großmutter, ist ja lächerlich. Sage, ja, aber deine Großmutter hat es gemacht zum Entspannen, aber du solltest es machen, weil du genetisch in deiner Familie Alzheimer hast. Ich hab das ja nicht mal. Bei mir in der Familie gibt es keinen Alzheimer. Bei dem Typen waren 3 Generationen, war das beidseitig Vater und Mutter ganz groß ein Thema. Also ich meine, das ist eine Veränderung, die ich in diesen Retreats bewerkstelligen möchte. Ich habe Kunden, ein Gewichtheber, den ich betreue, der jetzt immer gesagt hat, nachdem ich ihm sein Blutbild dargelegt habe, also hat sie mir gesagt, ja, ist komisch, weil die Mama hat Diabetes, die Schwester von ihr hat Diabetes, der Bruder vom Papa hat Diabetes, alle Typ 2, alle Altersdiabetes. Darf sie halt gar nicht mehr sagen, Altersdiabetes, weil das haben ja auch 14-Jährige. Also ein erworbenes Diabetes. Da habe ich gesagt, okay, da ist dein Blutbild, du hast die genetische Information, kannst du auch einen Gentest dann machen, da kriegst du noch ein bisschen mehr zu deinem Risikoprofil dazu. Aber ich glaube, du solltest dein Leben darauf ausrichten, dein Risiko zum Thema Zucker, Stoffwechselerkrankung so gering wie möglich zu halten. Und das macht er dann. Dafür ist er ein Retreater. Dafür braucht er mich nachher nicht mehr. Er hat die Information. Nach dieser Information kann ihm jeder gute Coach, jeder Arzt, der ein bisschen über den Tellerrand schaut, helfen, das in Schach zu halten. Fasten, Kohlenhydratmenge kontrollieren, Uhrzeit, wann ich esse, Schlafqualität, solche Sachen.
Ja, gehört. Stressmanagement gehört viel dazu. Genau. Ist das für dich Biohacking alles oder was gehört noch dazu? Weil es gibt ja auch Geräte, Chips und so weiter, die wie weit geht's da?
Ja, anscheinend habe ich mich selbst noch nicht entschieden, wie man das marketingtechnisch verarbeitet, das ganze Thema, weil Biohacking ist so ein schönes, modernes Wort. Es ist cool.
Und das ist dein Homepage-Name.at?
Stimmt, ja, aber ich vor 2 Jahren so weiß ich nicht, so vorausschauend war ja, dass ich die Domain ersteigere. Habe ich bei crossfit.at und bjj.at auch gemacht zum Beispiel.
Okay.
Crossfit.at wurde mir dann von Crossfit weggeklagt, aber egal. Ja, also Biohacking ist halt ein Modewort. Und darunter kannst du ja tatsächlich alles parken, was du möchtest. Das heißt, wenn du Bulletproof Coffee trinkst, bist du ein Biohacker. Wenn du dir einen Chip in den Unterarm implantieren lässt, was der Doc Cyborg macht, der Vortragende ist bei unserem Retreat zum Beispiel, der macht das beruflich. Der hat, ich lüge jetzt wahrscheinlich, hat er 1000 oder so Chips schon implantiert. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Dann kannst du damit deine Tür aufsperren, bist auch ein Biohacker. Aber wenn du meditierst, bist du ein Biohacker. Wenn du Waldbaden gehst, Eisbaden gehst, Hitzetherapie machst, du tust etwas im Bewusstsein, dass du deinem Körper und deinem Geist etwas Gutes tust. Dass du dich psychisch und physisch stärken willst durch hormetische Reize. Das heißt durch Gift, weil Hitze ist Gift, Kälte ist Gift. Aber dadurch wirst du stärker. Und das machst du im vollen Bewusstsein, also bist du Biohacker. Du kannst es aber auch Performer nennen. Du kannst es auch gerne Gesundheitsfreak nennen. Am Ende des Tages ist es wurscht. Aber ich habe mir gedacht, was wir da tun beim Retreat, das geht schon Richtung Biohacking relativ stark, weil wir das ganze natürliche Biohacking machen, Waldbaden, Eisbaden, das kommt alles. Und auch ganz tiefgründig die Theorie dazu. Aber wir werden dort auch Rotlicht ausprobieren, Kälte, Gerätschaften, Kryo-Geräte. Ja. Wir werden Meditations-Headsets ausprobieren. Wer möchte, kann sich auch ein Chip implantieren lassen, aber das werden wir jetzt nicht offiziell anbieten. Also ein Spaß, das machen wir nicht. Aber das heißt, die Bandbreite ist riesig. Ist jemand, der psychedelische Drogen nimmt in einem Therapiesetting oder in einer Bewusstseinserfahrung, ist der Biohacker?
Würde ich jetzt schon sagen.
Schon, oder?
Ja, aber das liegt im Auge des Betrachters.
Er hackt sein Hirn eigentlich. Ja. Ne? Also dieses Biohacking ist sehr breit einsetzbar, dieses Wort. Und es ist in Österreich aber noch nicht ganz angekommen. In Deutschland schon ein bisschen mehr. Da gibt es einen Haufen Biohacking-Coaches und Ausbildungen. In Österreich gibt es ein Institut von Martin Kovarik. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Und eine Handvoll halt Menschen, die sich als Biohacker sehen. Ne? Aber jetzt nichts.
Aber im Endeffekt ist es nicht nur für den Gewichtheber oder Langläufer, Langläuferin sehr sinnvoll, sondern auch für die Kassiererin beim Supermarkt, wir nennen keine Namen. Die kann genauso was davon lernen, oder? Oder sich dadurch besser entwickeln.
Ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, dass alle Menschen verstehen, dass sie in ihrem Leben etwas positiv verändern können. Das heißt auch, wir beide haben beim Niedermeyer im Verkauf gearbeitet. Wir sind hinter der Budel, wie man so schön sagt, hinterm Tresen gestanden und haben Videokassetten verkauft. Ich bin beim Baumax gewesen, bei einem großen DIY-Handelshaus dann und so weiter. Weißt du, das heißt, wir wissen, wie es an der Front ist, kann man sagen, oder? Ja. Wir haben schon die Suppe richtig schön ausgelöffelt in unserer Jugend. Ich habe dann lange Zeit auf der Fläche im Fitnessstudio gearbeitet, hunderte, also ich habe sicherlich 10.000 Coaching-Sessions im Fitness gegeben in diesen über 10 Jahren. Also echt viel. War sehr hart für Körper und Geist, würde ich sagen. Und jetzt sage ich mal, wenn du an der Theke arbeitest im Supermarkt oder an der Tankstelle oder was auch immer, dann könntest du natürlich sagen, ja, das geht mir alles nichts an, das Biohacking und das Optimieren und sowas, ich bin ja nur Tankwart. Ja, das ist aber nicht so, weil du hast auch einen Körper und einen Geist und du möchtest hoffentlich auch Zufriedenheit erlangen in deinem Leben. Und ich sage jetzt einmal, Gesundheit macht mich zufriedener, kognitiv klarer zu sein macht mich zufriedener, besser schlafen macht mich zufriedener, ein besseres Sexleben ist auch Biohacking, macht mich zufriedener. Der Umgang mit meinen Mitmenschen und mit meinen Kindern, Erziehung macht mich zufriedener, selbst das ist für mich Biohacking. Das heißt, wie rede ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Wie dankbar bin ich für mein Leben? Das könntest du...
Ja, es nimmt kein Ende.
Du kannst mit jedem Menschen auf dieses Level gehen, wenn er es zulässt, wenn sie oder er es zulassen und eine Veränderung sich wünschen. Mein Sohn hat eine geistige Behinderung. Der ist zufrieden mit dem, so wie es ist. Dem kann ich jetzt auch nicht erklären, was Biohacking ist und was dann anders wäre. Also der ist zufrieden mit seinen drei Speisen und mit seinem U-Bahnen und mit seinem Aufzug und mit seinem YouTube-Channel. Also, ja, der Channel heißt Philipp und seine Abenteuer, das muss ich jetzt natürlich
okay.
Also geht's auf YouTube und abonniert den sofort.
Philipp und seine Abenteuer.
Da findet er U-Bahnen und stellt das online, ja.
Okay.
Und das ist ja okay, aber jeder andere Mensch streben alle Zufriedenheit an. Du kannst ein anderes Wort einsetzen gerne. Weil wenn ich die Leute frage, was wünschst du dir vom Leben und du sagst Gesundheit, sage ich, ist das alles? Ist im Rollstuhl sitzen gesund? Ich weiß nicht. Ist das wirklich ganz gesund? Aber ich kenne Leute im Rollstuhl, die super happy sind und zufrieden sind mit ihrem Leben. Das heißt, Zufriedenheit ist die Käseglocke des Lebens. Und das ist etwas, was wir anstreben können.
Ja, ich finde jetzt auch, glücklich sein steht ganz oben auf der Liste bei den meisten.
Ja, das matcht sich. Glücklich sein mit Zufriedenheit, das ist eine Wortglauberei dann. Ja. Das matcht sich dann, was dann, für mich persönlich ist es das, bist du zufrieden? Ich habe gerade im Krieg mein Bein verloren. Mhm. Bist du mit deinem Leben zufrieden? Ja, weil ich bin wieder zu Hause bei meiner Family. Das ist das hat eine unglaubliche Macht, also emotional. Aber ich muss es halt mir erarbeiten.
Ich bin halt davon überzeugt, wenn du 10 Menschen auf der Straße fragst, bist du glücklich, dass nur ganz wenige sofort antworten.
Wir müssen drüber nachdenken.
Ja, genau. Und das ist ja schon traurig.
Warum? Weil sie sich diese Frage ja bis zu diesem Zeitpunkt selbst nicht gestellt haben, sondern sie sind halt in ihrem Radl drinnen, machen halt ihr Ding und haben sich nie die Frage gestellt, wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir eigentlich mit meiner Lebenssituation, mit meinem Lebenspartner, mit meiner Partnerin? Wie zufrieden bin ich mit meinem Job? Weil das Problem ist ja, dass wir durch diese Selbstreflexion, was ja eines der wichtigsten Elemente des Coachings auch ist, das ist Menschen zu animieren, selbst zu reflektieren und ihnen auch natürlich zu reflektieren, dass man dann irgendwo draufkommt vielleicht, dass die Situation akut, aktuell unzufriedenstellend ist und ich dann was ändern müsste, um es zu verbessern. Und da sind wir halt ein bisschen
lax.
Ja. Ein bisschen faul und nicht mutig genug, nicht risikobereit und sagen, bleiben wir unterm Radar.
Es könnte ja schlimmer werden.
Es könnte schlimmer sein. Ja. Und das ist das Russland-Modell. Putin ist... Darf ich Schimpfwörter hier verwenden?
Ich denke schon.
Ich möchte jetzt nicht den Algorithmus stören. Putin ist nicht leibend. Aber es könnte schlimmer sein. Und deswegen, gut, jetzt hat er eben, ja, wurscht, aber es könnte schlimmer sein. Aber er kriegt 88% bei den Wahlen. Obwohl es den 70% den Land dreckig geht. Besser nichts ändern. Es könnte schlimmer sein. Was nicht stimmt.
Was meistens nicht stimmt. Und selbst wenn es schlimmer wird, könnte man es dann wieder ändern.
Genau, hat man es erfahren, dass man das Falsche gemacht hat. Aber du musst einmal eine Veränderung stattfinden lassen, dass du musst einmal eine Veränderung anstreben und dich trauen, irgendwas zu verändern, den Job verlassen, so wie wir es gemacht haben, die 14 Gehälter safe Nummer. Ja, aber das hat ja keinen Spaß gemacht, oder? Ich meine, am Ende.
Es hat an manchen Momenten, in manchen Tagen.
Mit Manfred ist wir alle da. Das hat das nicht.
An manchen Momenten, an manchen Tagen Spaß gemacht. Ja, aber unterm Strich ist es doch das Schönste, was es gibt, wenn man sich selbst verwirklicht mit dem, was man tun möchte. Das wollen wir letztendlich alle erreichen, oder? So wie du es auch sagst.
Alle eben nicht.
Ja. Manchen reicht es, wenn man so dahin schwimmt. Aber es ist halt die Erleuchtung in meinen Augen, wenn man dann sagt, okay, ich habe das erreicht, ich tue das, was meine Leidenschaft ist.
Ja. Aber darf ich eins dazu sagen? Ich habe
Ich
habe ein Profiling machen lassen. Ja. Also ich verwende selber bei mir im Coaching ein Profiling, so ein Neurotest, um zu verstehen, wie die Person tickt, die vor mir sitzt, weil sonst dauert das halt einfach zu lang, bis ich reinkomme, weißt du? Ich hab nicht 20 Stunden, um zu verstehen, wer du bist. Ne? Das muss ein bisschen schneller gehen, weil die Leute ja nicht unendlich Zeit haben auch. Ne? Diese Tests funktionieren sehr gut. Und ich habe selbst bei mir eine Analyse machen lassen, so aber eine Stimmanalyse. Das heißt, da wird auf deiner, durch Sprechen und durch Worte von dir mit einem Gerät der Grundton bestimmt, den deine Stimme hat.
Ja.
Und dieser Grundton ist bei mir ein D. Ja, und das war auch witzig, wie ich das erfahren habe, weil damals, ich habe sehr viel klassische Musik gehört und habe dann geschaut, bei mir auf Spotify, 80% der Lieder, die ich gehört habe, waren in D-Dur. Ja, also wir haben vorher gescherzelt über Bach und sowas. Und die waren alle in D-Dur, die ganzen Cello-Suiten und das Ganze, alles in D. Das war witzig. Und das Lustige ist auch, dass diese D, dieser D-Typ auch Eigenschaften hat. Und diese, ich habe in dieser Stimmanalyse, wie mir die Frau das erklärt hat, sind mir die Tränen runtergeflossen. Da, ist das ein Podcast, wo man sowas sagen darf?
Ich denke schon.
Na egal. Und auf jeden Fall, weil die mich so getroffen hat. Also hat mich auf den Punkt beschrieben. Und ein Wort da drinnen war Diener.
Ja.
Und im ersten Moment war das so Diener-Abneigung. Ich bin doch kein Diener. Aber Coach ist ein Diener. Und anderen etwas Gutes tun, ist etwas von sich selbst geben.
Mhm, absolut.
Das ist, anderen zu dienen, um die Situation zu verbessern, dass es anderen besser geht, um auch für sich selbst natürlich auch ein bisschen, weil man sich besser dadurch fühlt, wenn man anderen Menschen geholfen hat. Mutter Teresa und solche Menschen haben natürlich ein ganz, ganz starkes Diener-Gen in sich, wenn man das so nennen darf. Und ich habe das anscheinend auch, jetzt nicht so stark ausgeprägt wie Mutter Teresa, oder vielleicht war mein Erwachsenwerden anders geprägt als ihres. Aber ich habe dieses Diener-Gen auch und ich liebe es, anderen Menschen zu helfen. Und wenn man das herausgefunden hat, und deswegen muss man sich mit sich selber beschäftigen, um solche Dinge herauszufinden, wenn man das herausgefunden hat, kann man sein Leben ganz anders bestreiten. Das schaut ja dann ganz anders aus, die Situation. Und da kommt man viel eher auf den eigenen Zweck, wo man vielleicht eigentlich hin möchte, hin soll. Beruflich, aber auch privat und sowas.
Ja, man muss sich halt unterm Strich was trauen, was du auch die ganze Zeit ansprichst. Und ich sage das auch immer wieder, ich bin immer wieder extrem dankbar und froh, wenn ich Fehler begehe, weil ich mir immer denke, jawohl, besser jetzt als in 3 oder 5 Jahren.
Ja.
Ich habe jetzt daraus gelernt. Ja.
Und wir nie aufhören, wenn wir ja bis zur Urne Fehler machen.
Ja, ja, definitiv. Man muss sich halt auch eingestehen und nicht sagen, naja, war kein Fehler, ich stehe drüber, ich bin besser. Gibt es ja auch diese Menschen.
Also im Kampfsport, du kommst selber aus dem Kampfsport, du hast so viele Egos da drinnen in dem Sport, oder? Das ist auch gut, weil auf einer Seite, weil sonst, die könnten sonst doch nie so erfolgreich sein.
Richtig, musst du ja drum kämpfen, ja.
Genau, aber es gibt auch welche, die haben halt, die sind halt 100% im Ego, das heißt, da gibt es gar keine
Einsicht.
Überhaupt nicht, wenn du jetzt sagst, auf einem Trainer-Level mit anderen Trainern, man tut sich gegenseitig mal necken oder verarschen oder sowas, dann gibt es diesen einen Trainer, der niemals verarscht werden möchte oder es niemals so stehen lassen könnte. Der dann immer sagt, nein, du hast mich jetzt nicht verarscht, weil ich habe dich schon erst zuerst verarscht und das, was du deine Forschung ist sowieso keine richtige Forschung, das war sowieso scheiße. Also immer nur denkst du so, hey, nimm's doch einfach. Lach doch drüber. Sei dankbar, dass Menschen mit dir Zeit verbringen wollen, weil was sich liebt, das neckt sich. Und Dankbarkeit kann man, danke, dass du das da eingeworfen hast. Dankbarkeit kannst du überall im Leben zeigen. Ich bin dankbar dafür. Nicht dafür, dass mein Sohn fast gestorben wäre im Krankenhaus, aber dass er mit seinem Sein und mit seiner Krankheit mich verändert hat und geschaffen hat. Ich bin jetzt 10 Jahre in einer Beziehung mit meiner Freundin, in einer sehr glücklichen, also ich könnte es mir wirklich echt nicht für uns beide, ich spreche jetzt auch hier für sie, nicht besser vorstellen.
Ja, ich habe eine noch bessere Beziehung, wirklich.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Meine sie.
Nein, doch.
Nein, aber weißt du, ich meine, das ist 10 Jahre, wenn du vor 5 Jahren gefragt hättest, meine Freundin hätte schon 5 Mal mit dem Schluss machen wollen.
Wirklich? Okay.
Vor 5 Jahren, das geht sich aus, 5, 6 Jahren. Die wollte schon so oft mit mir Schluss machen, weil ich einfach unerträglich war. So ein Egomane.
Okay.
Furchtbar. Wie sagt man? Narzisst.
Ja.
Ja, aber nicht, also das ist bei mir in der Familie auch teilweise ein bisschen drin. Ja. Ich gebe es zu, dass das Teil meiner Persönlichkeit ist oder ganz stark war, aber hat sich durch Selbstreflexion, durch meinen Sohn und so weiter so stark verändert, dass die Beziehung jetzt einfach wirklich top ist.
Und das ist ja ein weiterer Punkt. Ich meine, wir können ja einen 4-Stunden-Podcast machen, aber ich finde auch, ich habe mich enorm verändert. Ich kenne aber auch Menschen, die mit 53 genauso sind, wie sie mit 23 waren. Ja? Und das ist für mich Stillstand und keine Weiterentwicklung. Und ich finde es ja gut, wenn man sich komplett verändert.
Ja.
Ja, also ist auch bei mir der Fall. Kommen wir nochmal kurz zu deinem Retreat zurück. Ja. Du machst es nicht alleine. Ihr seid 7 Personen.
Ja, ich habe ein paar Experten eingeladen dazu, mich zu supporten, weil jetzt rein theoretisch könnte ich das ja natürlich alleine machen, aber 4 Tage, 10 Stunden am Tag performen, das geht vielleicht, aber das macht jetzt nicht wirklich viel Spaß. Von der Quali, die Qualität würde sinken und so weiter. Plus dem, dass es Skills gibt, die ich in der Form einfach niemals abdecken könnte, wie zum Beispiel ein Koch. Das ist der Henry, der da dabei ist als Koch. Henry Lindner, ein fantastischer Koch für Paleo und so mediterranes Essen, für Fermentation, für naturbewusste Ernährung. Der Typ lebt nahe des Waldes, im Wald kann man fast sagen. Der weiß ganz genau, wann, wie, wo was blüht und wie, wo was funktioniert. Der wird mit uns ein Wildschwein dort zerlegen im Retreat. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt schon wirklich Next Level Shit, den wir dort abziehen, ja. Und
Sind wir auch da so weit, dass man dann wirklich alles vom Wildschwein verwertet,
ich
oder?
kenne mich da nicht aus,
Okay.
was das Wildschwein betrifft, aber du meinst jetzt so Innereien oder so?
Ja.
Ich weiß nicht, ob man Wildschwein Innereien isst,
Ich
aber
weiß es
ich
nicht.
schätze schon, das kann
Okay.
nicht schlimmer sein als
Ja.
als Hühnerleber oder
Leber,
so,
ja.
ja. Ich glaube eher, dass das ein Mords drum Arbeit ist. Also ein Wildschwein ist, glaube ich, schwerer zu zerlegen als ein Reh, glaube ich, was ich jetzt von Jägern mir erzählen habe lassen. Aber weißt du, der hat gesagt, er will das machen und dann machen wir das halt. Ne? Wir haben dort eine riesengeile Küche, sind 10, 12 Leute, also das geht auch so, dass da alle was davon haben. Dann ist ein Soundhealer dabei. Weißt du, von Soundhealing, ich habe in einer Band gespielt, ich liebe Musik, aber was soll ich jetzt machen? Ich kann eine CD auflegen. CD, weiß irgendwer hier noch, was eine CD ist? Ich kann Spotify aufdrehen und
Ja.
irgendeine, was ich meine. Aber der Typ, wenn du da in der Soundhealing-Session liegst, beim Andeo, wenn der mit einer afrikanischen Gitarre kommt oder mit Klangschalen oder mit diesen tibetischen Instrumenten, da bist du in 15 Minuten weg. Da war der Philipp dort, ein Polizist aus Niederösterreich, der war bei unserer Testsession, wir haben so eine Testsession gemacht dort. Der ist zu mir hergekommen und hat gesagt, nach 10 Minuten war er weg.
In draus oder
Er
wie?
voll weg gewesen. Also ein gestandener, durchtrainierter Kiewerer. Also du brauchst natürlich Experten. Oder was Doc Cyborg halt, der ist halt spezialisiert auf Elektronik, Biohacking, auf Technik, Biohacking, Headsets, Rotlicht, diese ganzen Chips und was man da nicht alles machen kann. Das finde ich cool. Ich mache auch ein paar Sachen in die Richtung. Aber ist nicht so sehr mein Ding. Ich bin halt der Waldbadetyp und Eisbaden und so, Ernährung, Supplements. Supplements ist ein starkes Thema, wo ich ziemlich tief drin bin. Oder ein Mädel, die ausschließlich die zuckerfrei Desserts macht. Aber wenn du das anschaust und wenn du das kostest, denkst du,
Wie geht das ohne Zucker?
wie geht das? Und die Leute lernen das dort. Es ist nicht so, dass wir dort hinstellen und sagen, schaut mal hier, zuckerfreies, keine Ahnung, Kuchenzeug, sondern wir machen das jetzt gemeinsam. Weil wenn du hier nach Hause fährst, nimmst du das Rezept mit und
Ja,
machst es dann für deine Familie auch. Ne? Wenn man das nicht zusammengebracht hat, dann das ist, die Leute sollen dort lernen und nicht nur erleben. Also Deep Learning, das ist ein Lebenskonzept für mich. Das trifft man bei mir im Coaching überall wieder.
das
Wenn du es
ist halt,
verstanden hast, dann passt's.
sage ich ja auch, ich habe auch so 90 Tage Erneuerung
Habe ich gesehen auf deinem Linktree,
und ich
90 Tage Erneuerung.
sage, man darf nicht erwarten, dass du in diesen 90 Tagen dein Ziel erreicht hast. Nein, in diesen 90 Tagen lernst du, wie du nachhaltig dein Ziel erreichst. Ja, und wenn man das verstanden hat, dann macht es auch wirklich Sinn. Aber die Leute wollen 20 Kilogramm in 3 Monaten abnehmen und auch das ganze Mindset verändern. Ja, und wenn du 20 Jahre lang einen gewohnten Weg gehst, kannst du den nicht in 3 Monaten verändern, auch vom Gedanken her. Also das ist hier bei dir ziemlich
Oder
ähnlich.
ungesund zumindest. Weil wir
Ja,
zwei haben
genau.
ja auch in beide Richtungen alles erlebt, körperlich. Ne?
Richtig.
Wir haben vorher geredet, 77 Kilo auf fast 100 auftrainiert. War für mich ja der Urschock vom letzten Berufsschuljahr auf. 5 Jahre später steht ein austrainierter Wrestler vor mir. Und ich von 120 Kilo, damals, wie wir uns getrennt
Ja,
haben aus der Berufsschule mit 18,
aus
habe ich
unserer
100.
Beziehung.
Nach dem Schmusen habe ich von 120 Kilo auf 82 Kilo in 4 Monaten runtergehungert. Da war ich
Halleluja.
21. Also das war halt wirklich, Das war die Kornspitz-Diät. Da habe ich jeden Tag ein Kornspitz und eine Kiwi gegessen, 4 Monate lang.
Das ist sehr gesund.
Ja.
Ja.
Aber es hat eine Veränderung gebracht.
Ja.
Das ist jetzt, das fällt jetzt ein bisschen in diesen Semaglutid-Ozempic-Part hinein. Weißt du, wo du Leuten eine Spritze gibst, dass sie in 4 Monaten 30 Kilo verlieren.
Aber was war der Grundgedanke? Hast du dir so nicht gefallen?
Ich weiß es nicht, weil ich habe am Sonntag hat mir jemand die Frage gestellt aus der Familie, weil das diskutiert wurde, dass einer der Leute dort abnehmen sollte aus gesundheitlichen Gründen, aber nicht will. Und was war bei mir damals der Grund dafür? Und ich habe lange darüber nachgedacht und ich kann es dir nicht sagen.
Okay.
Es war aber mit Sicherheit, also ich war kein endlos glücklicher Mensch oder kein vollkommen glücklicher Mensch zu diesem Zeitpunkt. Ich habe es geliebt, auch alleine zu Hause zu sein. Ich bin von zu Hause mit 19 ausgezogen in ein anderes Bundesland, ins Ferienhaus meiner Großmutter in Niederösterreich bei Wiener Neustadt. Und ich hatte ein cooles Leben. Ich hatte viele Freunde, war anerkannt, hatte einen coolen Job und sowas, hatte 120 Kilo, hatte keine Liebesbeziehung. Die Dinge haben, die haben sich angebahnt, haben aber nicht gehalten. Weil das war schon irgendwo was dann den Damen immer im Weg gestanden ist. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, vielleicht mir gegenüber, aber.
Und dir selbst.
Nur mir selbst gegenüber, genau. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das so eine intrinsische Motivation war, die irgendwie aufstehen und sagen, na, du musst das ändern. Ich bin oft zu Hause gesessen, habe geweint. Ich habe traurige Musik gehört und habe dabei geweint und mir gedacht, ist dieses Leben wirklich alles mit 20? Weißt du, darüber kann ich offen sprechen, weil da draußen sind jetzt, insbesondere nach der Pandemie, Leute in diesem Alter, die es jetzt genau so geht. Und ich sage nur, eine krasse Veränderung liefert eine krasse Veränderung. Mhm. Und das war die krasse Veränderung, die damals notwendig war, um mir die Augen zu öffnen, die dann auch meine sportliche Karriere, sage ich jetzt mal, eingeleitet hat, weil davor hat mich Sport nicht interessiert. Ich war so wie du mit 16 im Top-Gym, aber als Zaungast. Mal reingeschaut, habe gesagt, okay, interessiert mich nicht, ich gehe wieder. Vater hat die Jahresmitgliedschaft bezahlt, aber ich bin nicht hingegangen.
Okay.
Also, oder beim Peter auf der Lerchenfelder Straße im gibt es nicht mehr. So alte Gyms halt. Ne? Aber es hat nicht funktioniert, es ging nicht. Und jetzt weiß ich, jetzt ist eine intellektuelle Entscheidung, Sport zu machen. Spaß und intellektuell. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich eine Stunde im Radergo sitze.
Ja.
Für Alzheimer zum Beispiel.
Für aber es
Alzheimer-Risiko.
Es war damals ausschlaggebend eine Notsituation oder eine sehr leidende Situation, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern.
Es hat sich mein ganzes Leben so drastisch verändert. Es ist beruflich voll bergauf gegangen. Also es ist so. Es straft mich Lügen, dass übergewichtige Menschen nicht diskriminiert werden beruflich. Wir sind noch nicht einmal, weil wir jetzt hier schon 2-3 Mal die Genderbombe fallen haben ließen, im kleinen Ausmaß und gegendert haben und so, ist doch süß gewesen, oder? Aber sind wir uns ehrlich, wir sind noch nicht so weit in der Gesellschaft. Leute werden noch immer diskriminiert wegen der Hautfarbe, Übergewicht, sexueller Neigung, Gender und Herkunft und alles. Ist so. Da brauchen wir uns nicht in die Hosentasche lügen. Und das war damals vielleicht auch so. Ja. Plus dem, dass ich überhaupt keine Chance beim weiblichen Geschlecht hatte. Ich war immer dieser Typ, der Richie, der Leibende, der war lustig,
der Kumpel.
War cool. Mit dem hast du Pferde stehlen können, dem hast du alles erzählen können. Aber wenn er dann gesagt hat, dass er sich verliebt hat, dann war es dann vorbei. Weißt du? Und das hat sich schlagartig geändert. Also ich habe das dann leider in die falsche Richtung ausgereizt und hatte dann auch ein paar Jahre, wo ich dann diese
Arsch... Ja, dann kam dieser Narzisst raus, ja.
Genau. Und dann bist du dann 82 Kilo, dann kaufst du dir einen Anzug für die Arbeit statt Jeans. Lauter so Sachen. Und da hat sich das Leben in eine ganz andere Richtung entwickelt für mich. Aber was soll ich sagen? Ich meine, ich war 20, 22, 25 Jahre alt. Es gibt halt weiterentwickeltere junge Menschen, die ich jeden Tag, nicht jeden Tag, aber die ich oft treffe, die ich heute treffe, mit die 25 sind, wenn man denkt, der ist heute viel weiter, als ich damals war.
Ja, sowieso. Sehe ich auch immer wieder.
Ja. Aber warum? Ich meine, die Chancen sind ja auch ganz anders heute. Also ich freue mich extrem darüber, dass Wien früher so ein Dorf war. Das war eigentlich eine unheimlich angenehme Stadt zu leben. ist es eh noch immer. Aber es gab kein Internet und es gab keine Bücher in 15 Minuten erzählt. Und du kannst heute, gehst du auf YouTube und dann erklärt dir jemand Adobe Illustrator und irgendwelche Schnittprogramme und du machst in 2 Tagen, schneidest du ein Mordsvideo zusammen oder lernst, wie man Fotos animiert.
Kostenlos.
Kostenlos, ja. Weil dir das einfach 100.000 Leute erzählen wollen. Mache ich ja auch. Also, und das hatten wir halt damals nicht. Wir hatten nicht mal sinnvolle, schlaue Bücher. Wir hatten noch keine Mentoren. Ich weiß nicht, ob du Mentoren gehabt hast, als du 19 warst.
Nein, meine Mentoren waren Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger.
Ja. Auch die waren ja, real, Vorbilder. Unreal. Ja, ne?
Richtig.
Also es gab jetzt niemanden so wie in den Filmen, so Karate Kid oder so, dass jemand zu dir kommt und dich unter die Fittiche nimmt. Das gab es sicher, aber nicht in meinem Umfeld. Das gab es nicht. Und die Eltern waren eher so, ja, die Kinder, die werden von selber groß.
Ja.
Die machen das schon. Die haben auch nicht mit uns gelernt oder sowas.
Nein, das ist heute ganz was anderes.
Ja.
Ja, die Kommunikation zwischen Eltern und Kinder.
Ja.
Ja. Offener zum Glück.
Ich mag es nicht schwarz malen, es gab sicher damals auch, es gab es natürlich auch in unserem Umfeld gute Elternbeziehungen und unsere war auch nicht schlecht oder so.
Ja, meine war auch gut, aber man hat jetzt nicht so offen über Träume, Ziele und Verbesserungen gesprochen.
Also
ja.
Ich habe nur ein Kind und das hat eine geistige Behinderung. Ich würde mich extrem freuen, wenn mein Sohn zu mir kommt mit einem Problem und ich ihm helfen darf, weißt du? Und ich dir Großkotz raushängen lasse und urteile oder bewerte oder was auch immer, sondern einfach mit ihm das Problem, mit ihr das Problem analysieren
und aus bestem Wissen und Gewissen helfen. Ja.
Und vielleicht ein paar Inputs geben, versuchen zu begleiten, was auch immer. Das ist doch wunderschön, oder? Ich meine, das konnten unsere Eltern halt nicht. Das war eine Generation, genau, die das nicht konnte. Und wenn du das heute ansprichst, dann ist doch zumindest bei mir kein Verständnis da. Meine Mutter ist 80. Ich werde im August 81. Also da ist nicht mehr so viel mit Meinungsänderung.
Ja, wie du sagst, es waren andere Generationen. Das wird in der nächsten Generation wieder anders sein.
Genau.
Das ist ja ganz normal.
Ja, ist eh auch in Ordnung. Ist die Frage, ob sich es jetzt, in welche Richtung sich es jetzt entwickelt, weil es hat sich vieles zum Besseren verändert. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht, wenn wir eh sehen.
Nicht alles wird nur besser oder schlechter. Alles hat Vor- und Nachteile, ja.
Uns ist auch viel mehr bewusst von den Dingen, die sich jetzt entwickelt haben. Oder wir müssen auch dazu sagen, in diesem Dorf Wien, wo wir aufgewachsen sind, wir haben das alles gar nicht mitbekommen. Das heißt, das Schlimmste, was in meiner Jugend passiert ist, war der Kosovo-Krieg.
Mhm.
Das heißt, und das hast du nur auf ORF1 in den Nachrichten gehört. Mhm. Und in der Tageszeitung haben wir natürlich mit 15, mit also jünger, 13, 14 nicht gelesen. Das heißt, das hast du ein bisschen mitbekommen über, meine Mutter kommt aus Serbien, deswegen war das schon Thema bei uns, aber das hast du nur halt über die Nachrichten mitbekommen, aber nicht über Social Media.
Ja, gab es ja nicht.
Die ganze Informationsdichte war gar nicht da, man konnte gar nicht sich so entwickeln. Also für mich jetzt zumindest nicht. Also,
aber es ist krass, weil wenn du sagst, das Schlimmste in meiner Jugend war der Kosovo-Krieg, das Schlimmste in meiner Jugend war mein Aussehen und meine Schüchternheit. Meine Schüchternheit, ja. Jeden Tag aufs Neue.
Aber du bist jetzt genau das Gegenteil.
Ja, Gott sei Dank. Aber es war auch jahrzehntelange Arbeit.
Ja, klar. Spannend, also, oder?
Ja, von dem her.
Aber ich kann mich erinnern, in der Schulzeit, du warst jetzt nicht so extrovertiert. Ich war immer super laut. Ne? Goscha, das war aber auch, weil ich der Kleinste, der Jüngste von 3 Brüdern war.
Okay, bin das ich aber auch.
Aber wirklich?
Ja.
Wie alt sind die?
9 Jahre und 12 Jahre älter. Wow.
Krass. Aber gut, das war vielleicht der Abstand schon zu groß, oder ich weiß es nicht. Mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich, ich musste mich immer beweisen. Ich war immer der kleine, fette Bruder.
Okay.
Das Anhängsel. Sogar wenn ich neue Freundeskreise aufgerissen habe, ist mein Bruder reingekommen und hat mir die weggenommen.
Ah.
Weißt du, ich musste mich meine ganze Jugend immer beweisen. Er war der sportliche, junge, gut aussehende Typ und ich war halt das Richard Dallas, die kleine Dickerchen.
Naja, und ich hatte den Bodybuilding-Weltmeister zu Hause.
Ah ja, stimmt, naja. Dein Bruder kenne ich ja eh.
Und das war schon als Kind oder Jugendlicher eine lebendige He-Man-Figur vor mir.
Ja.
Naja, ich musste auch in diese Richtung gehen, weil ich kann nicht normal aussehen. Ja. Das war schon psychologisch Terror, bis zum Gehen nicht
mehr. Ich war auch im Top-Gym lange, oder?
Immer, ja.
ein Top-Gym-Urgestein.
Ja, seit 86 bis 2009 oder sowas. Nein, 19. Ja, bis 19 sowas. Ja. Aber wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, jetzt bin ich halt sehr extrovertiert und noch nicht auf die Pappen gefallen und sowas. Natürlich bin ich jetzt deutlich ruhiger als früher. Früher habe ich mich noch dann extra aufgedrängt, dass ich, weil ich was dazu sagen, zu allem was dazu sagen wollte und ich wohl dabei sein wollte. Und ich glaube schon, dass es ganz stark damit zu tun gehabt hat, dass ich in der Jugend, in der jüngeren Jugend, mir das alles extrem hart erkämpfen musste. Ich musste wirklich, ja, überhaupt diese Zeit dann, wenn mein Bruder angefangen hat zum Fortgehen und so. Ich kann mich erinnern, das waren ganz harte Zeiten für mich. Wenn dein Bruder 17, 18 ist und du bist 16. Mhm. Na, es war früher. Weil wenn ich die Lehre angefangen habe, da habe ich mich losgelöst von zu Hause.
Okay.
Bin mit 15 Jahren schon fortgegangen dann. Mit 16 und so. Ich habe ja dann überhaupt nicht mehr gemacht, was man mir gesagt hat. Und, aber mit 14, mein Bruder war 16 und er durfte bis 23 Uhr fort oder sowas. Und ich durfte nicht mitgehen. Ja, und ich wollte mich auch nicht mithaben. Solche Sachen. Und wir haben aber eben in derselben Wohnung gelebt. Ne? Ja.
Ja, so schreitet das Leben voran. Ja, ich sage, wir können Tage weitersprechen, aber wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen.
Hast du da einen Timer laufen? Ich
glaube, ja, wir haben knapp eine Stunde jetzt schon. Ja. Deshalb gibt es noch was, was du Leuten mitgeben möchtest. Und ich möchte jetzt in die Richtung Stress lenken, den die meisten haben, weil es einfach dazugehört zum heutigen Leben.
Ja.
Und ja, das Leben läuft nicht in normaler Geschwindigkeit, sondern 1,5 oder zweifach. Es wird immer schneller, immer kurzlebiger.
Eine gute Beschreibung, ja.
Und zeitweise sollte man doch mal die Pause drücken, oder?
Ja, das mag ich, das finde ich gut. Das ist, ich habe mir das jetzt gerade notiert. Kennst du diesen Button rechts unten, wenn du Videos schaust? Da kannst du dann auf 1,25.
Ich schaue alles 1,25 und ich höre auch jede Sprachnachricht 1,5.
Ja, aber das ist, weil die Leute 6 Minuten Sprachnachrichten schicken. Das darf nur der Coach. Habt ihr das verstanden?
Das stimmt.
6 Minuten Sprachnachrichten. Wenn ihr dann wenigstens euch nicht dauernd wiederholt in den Sprachnachrichten, dann ist es ja okay. Aber okay, klammern wir die Sprachnachrichten aus. Ja. Aber geil finde ich, wenn Jugendliche sich Filme anschauen und vorspulen. Und wenn du dann sagst, warum spulst du bei dem Film vor? Naja, die reden gerade nur.
Ist das so?
Ja. Okay. 15, 14, 15-Jährige machen das.
Okay.
Und ich fand das jetzt geil, wie du dieser Vergleich halt einfach, wenn du da, und wir leben unser Leben tatsächlich so auf dieser Fast-Forward-Taste mit 1,25. Also ein bisschen schneller.
Und machen noch drei Dinge daneben.
Genau. Multitasking und auch diese Thematik jetzt mit dem schnellen Leben, das sind halt Themen, die ich in meinem Buch beschreibe. Und danke für diese Überleitung. Drück mal Pause ist ein Buch, das, ja, ich sage jetzt mal, wenn die Welt Kopf steht, könnte man das brauchen. Und ich glaube, dass die in den letzten 5 Jahren für viele sich auf den Kopf gestellt hat.
Es ist unglaublich immer schneller. Ja, jeder Tag.
Ja. Aber vorher war es aber nur dieses, ich hatte schon enormen Stress in meinem Beruf vorher. Ich kann mich erinnern, ich bin in der Nacht aufgewacht und habe To-Dos aufschreiben müssen für meinen Job früher, für die Angestelltenzeit, weil ich wollte unbedingt Manager sein und sowas. Und das hat das, und dann sind da noch Dinge dazugekommen. Das heißt, du hast einmal intensiv viel Arbeit, dann kommt emotionaler Stress dazu, Beziehung, Menschen sterben und dann kommt Pandemie und dann kommt Krise und Krieg und Energie und Inflation. Es hört ja nicht auf. Ne? Und wenn alles andere wieder abgeflaut ist, dann kommt dann wieder Klima. Also das heißt, wir sind jetzt im Zeitalter der Krise und das hört nicht auf. Das wird auch, Leute, da können sich darauf einstellen, dass das nicht aufhören will, weil die Medien das natürlich auch schüren, weil sie auch irgendwo Material brauchen, dass sie gelesen werden. Das verstehe ich hier total. Aber was wir tun können, ist Pilot im Cockpit des eigenen Körpers und im eigenen Geist werden. Das heißt auch bewusst die Entscheidung treffen, wohin wir das Flugzeug steuern. Und da kann ich auf die Pause-Taste drücken und sagen, ich fliege jetzt einfach mal eine Spur langsamer. Und das Buch handelt eben darüber. Das heißt, ich erkläre in diesem Buch mal kurz, wie diese Krise, wieso Krise entsteht für den Menschen, wie Stress biochemisch entsteht und funktioniert. Das heißt, wir haben da schon ein bisschen Biologie drinnen, aber so, dass es interessant und relevant verständlich ist. Wir haben drinnen 3 Auswahlmöglichkeiten, wie ich da rauskomme. Das heißt, ich beschreibe 3 Strategien, den natürlichen Weg. Das heißt, wie kann ich die Natur nutzen, um Stress zu bewältigen? Wie kann ich im zweiten, in der zweiten, also natürlicher Weg wäre jetzt beispielsweise die Berge, die Wälder, Eis, Kälte, Hitze, solche Sachen. Dann den achtsamen Weg, das ist der Weg, den der Österreicher und die Österreicherin relativ wenig und ungern gehen, aber der immer populärer wird. Der ganze spirituelle Part, Meditation, Atemübungen ist ein heißes Thema mittlerweile. Und sehr viele asiatische Konzepte, wie wir den Alltag für uns stressfreier und einfacher gestalten können. Achtsamer leben einfach. Und der dritte Weg ist der moderne Weg, weil ich möchte das nicht vorenthalten, was es an modernen, coolen Tools gibt, um Stressmanagement zu betreiben. Wurscht, ob es jetzt irgendwelche elektronischen Gimmicks sind und Headsets und Brillen und was der Geier, was es nicht alles gibt und Apps und so weiter. Aber auch so witzige Sachen, die für viele noch nicht bekannt sind, wie zum Beispiel Floating, also auf einer in Salzwasser schwimmen, da gibt es eigene Institute in Wien, wo man das machen kann. Dunkelretreats, Retreats im Allgemeinen, und also zur Entspannung, Schweigeretreats, solche Sachen beschreibe ich da. Und ein Schwerpunkt ist natürlich Schlaf und Nahrungsergänzungen für zum Entspannen. Ja, also es ist ein Versuch, den Menschen ein bisschen mehr Erholung, Regeneration, Recovery, Ruhe, Entspannung, wie auch immer du es nennen willst, zu ermöglichen durch die Lektüre. Und es ist ein ausgewachsenes Buch geworden. Also aus ein bisschen Buchschreiben wurde ein Wälzer. Juni auf Amazon. Gibt es nur auf Amazon das Buch.
Also wie viele Seiten darf man da in etwa erwarten?
Ich weiß nicht. Es sind 73.000 Wörter, also okay. 250 bis 300 Seiten. Also ein normales Buch halt. Ne? Also da wird jetzt schon geklotzt, weil es sind halt wirklich viele Themen. Aber es ist so geschrieben, dass man es immer wieder weglegen kann und wieder erholen kann. Es sind viele Impulsboxen drinnen, das heißt so praktische Inputs für den Alltag. Die kann man ausprobieren, dann legt man das Buch weg, macht diese Übung ein, zwei Wochen und dann holt man sich das Buch und geht weiter.
Okay.
Ist eher so ein Begleiter, würde ich sagen. Ist weniger so, ich lese das durch und Stress ist böse. Nein, es ist so ganz wenig Stress ist böse und ganz viel Begleitung in den Alltag. Wenn ich die Leute nicht in den Alltag rein begleite, habe ich verloren. Dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Ja. Weil dann legen sie es weg und denken sich, wieder nur ein Stressmanagement-Buch.
Zu dem ich eh nicht komme.
Ja, ich habe kein Stress. Genau. Witzig. Ich habe hab keine Zeit, das Problem zu lösen. Ich habe Stress. Ja. Und das versuche ich mit dem Buch ein bisschen. Es ist ja von jemandem geschrieben, der das Problem auch selber hat oder hatte. Und ich weiß halt natürlich, wie ich meinen Arbeitstag gestalte, dass ich nicht Burnout gefährdet bin. Weil eigentlich ist dieses Buch zur Burnout-Prävention gedacht. Weil das Ganze, was da passiert, von der Pandemie raus, über die ganzen Krisen und so, plus unsere Probleme, unsere persönlichen, bringen uns ja irgendwo mal, also die einen ins Burnout und die anderen in die Depression, wenn es hart auf hart
kommt. Ja, sowieso.
Und abhängig von der Persönlichkeit geht die eine Person in die Depression und die andere Person ins Burnout. Und ich bin zum Beispiel eher vom Persönlichkeitstypus her der Burnout-Typ. Aber ich krieg's nicht, weil ich halt mit diesem hohen Arbeitspensum halt trotzdem schaffe, das gut zu kanalisieren. Ich weiß, wie wir biochemisch funktionieren, wie ein Burnout entsteht. Das entsteht ja auf der Zellebene, nicht im Kopf. Das ist, wir haben das immer noch psychologisch verhaftet, das Burnout. Was ja, da gehört es ja gar nicht hin. Das ist ja vollkommener Blödsinn, das psychologisch zu verhaften. Das gehört als allererst auf die Zellebene. Da gehört es dem Menschen erklärt, wie es entsteht. Und das steht in dem Buch natürlich drinnen. Dass ich zuerst die Zelle repariere, um einen Quick-Win zu erreichen, dass es mir ein bisschen besser geht, dass ich mich um meine Probleme kümmern kann. Weil da sitzt einer vor dir, der weiß nicht einmal, wo seine Autoschlüssel sind. Und du willst jetzt von ihm, dass er auf die Bremse steigt und in die Reha geht in Schwarzwald. Und dann kommt er zurück und was hat sich geändert?
Ja, ja.
Also gerade auf der, wie sagt man, auf der Quelle behoben das Problem. Und das ist auf der Zelle. Egal ob Burnout oder Depression. Depression ist halt mehr auf dem, auch im Körper, aber eher im Kopf. Aber ein klassisches Burnout ist eher auf Zellebene, im gesamten Körper, organisch, muskulär. Das ist in Mitochondrial bestimmt. Also das könnte man, wenn die Medizin da ein bisschen mehr mitspielen würde in die Richtung Ernährung und Nahrungsergänzung und Lifestyle, dann hätten wir viel weniger Krankenstunden und Krankentage in Österreich.
Ja, aber das mit Tabletten und dieser Industrie ist halt wieder ein anderes Thema.
Ja, machen wir im nächsten Podcast
drüber. Genau. Na gut, drück mal Pause. Ich werde jetzt nicht mehr Pause drücken, sondern Stopp. Aber bis zum Stopp, sage ich, hat mir Spaß gemacht. Und wir haben viele Super. Themen abgehakt. Ja. Ich bin gespannt auf dein Retreat im Biohacking, was da rauskommt und wie das war. Wann ist das nochmal?
13. bis 16. Juni in Niederösterreich, bei Lenkbach. Und eben, wie du gesagt hast, biohacking.at, da kommt man direkt auf die Retreat-Seite.
Ja, passt.
Ein paar Plätze sind noch frei. Ich freue mich extrem drauf. Wieder eine geile Geschichte. Also. Und das Buch kommt im Juni raus auf Amazon. Vor dem Sommer noch für die Sommerlektüre. Für den Urlaub.
Sehr gut, sehr gut. Was gibst du dem Zuhörer mit für einen Schlusssatz?
Ja, tatsächlich möchte ich es heute klassisch halten und wiederhole mich. Das heißt, Carpe diem, nutze den Tag. Oder wie Charles Poliquin, du kennst ihn vielleicht?
Nein.
Charles Poliquin, vielleicht googelt ihr den, Leute, weil das ist so Fitnesstrainer, der war ganz stark populär in den 90er Jahren. Ein fantastischer Trainer, hat 180 Olympiamedaillen im Wintersport mitbegleitet. War immer so Kolumnen gehabt in so Fitnessmagazinen, aber im amerikanischen Raum. Und der war mal in Wien und auch bei mir im Driller CrossFit zu Besuch. Das fand ich super. Der ist vorbeikommen, weil ich einen Workshop gehabt habe mit Dimitri Glockow und die haben sich gekannt.
Ja.
Und auf einmal war Charles Poliquin bei mir im Gym und ich denke mir so, the fuck. Und ich habe mich von der Straße draußen abgeholt und denke mir, da ist niemand. Wo ist dieser Charles Poliquin oder mein Held? Und da steht er da irgendwo auf der Ecke mit so einem Bildersackel in der Hand. Und denke mir so, na, das ist so ein homeless Typ, das ist er nicht. Er war es aber.
Okay.
Dann war er auf einmal in meinem Gym und ich bin mit ihm ins Schwarzenegger Museum nach Graz gefahren. Das war für mich, ich habe den chauffiert dort hier und wir waren Mittagessen in Graz. Alter, das war für mich, weißt du. Also Schwarzenegger ist es nicht, aber die zwei haben sich gekannt. Und er ist auch im Book vom Tim Ferriss in diesem Book of Titans oder wie das heißt, dieser hat eine eigene Seite drinnen. Und der hat zu mir gesagt, ich komme schon zum Schluss, time waits for no one. Der ist nicht von ihm. Der Spruch ist, ich glaube, ursprünglich von Freddie Mercury. Und auch im Buch The One Thing steht auch drinnen. Und er hat ihn aber wieder ein bisschen populär gemacht. Und er ist auch in meinem Buch natürlich drinnen. Und das gebe ich euch mit, Leute. Nutzt den Tag, weil die Zeit wartet auf niemanden. Um diese zwei Sprüche zu vereinen. Wenn heute vorbei ist, ist heute vorbei und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Das funktioniert nur in Netflix-Serien. Nutze den Tag, denn die Zeit wartet auf niemanden.
Danke.
Ich danke. War geil, danke vielmals.
Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Am Ende einer langen Folge, am Ende einer sehr inspirierenden und interessanten Folge. Wir können mitnehmen, dass wir sehr dankbar sein sollten für alles, was uns das Leben bietet, für alles, was wir im Leben haben, für jede Kleinigkeit. Denn Kleinigkeiten machen das Leben oft lebenswert. Ich möchte es noch einmal mitgeben, wenn ihr euch interessiert für das Retreat-Seminar mit Richard, dann schaut vorbei auf biohacking.at. Wenn euch die Folge heute nicht nur gefallen, sondern auch geholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like oder eine positive Bewertung freuen auf dieser Plattform und ebenso über ein Abo, damit du in Zukunft keine weiteren Folgen oder Videos oder Beiträge von mir verpasst. Auch auf anderen Social Media Plattformen, Instagram oder YouTube, Facebook, TikTok und so weiter, bin ich überall zu finden als Coach Peter Burianek. Auch da freut es mich, wenn du mich besuchst. Und nun wünsche ich dir einen restlichen tollen und produktiven Tag und freue mich, wenn wir uns wieder sehen oder hören. Alles Gute und tschüss, bis dann.